Willkommen bei Agrarseins Wissen kompakt, den Podcast der HPLV Raumberg Gumpenstein. Ich bin Andreas Stein wieder und heute geht es um Tiergesundheit und Parasitenproblematik bei Schweinen. Infektionen mit dem Schweinespulwurm Ascaris suum zählen weltweit zu den häufigsten parasitären Erkrankungen beim Schwein. Besonders in der biologischen Schweinehaltung können eingestreute Haltungssysteme die Verbreitung begünstigen. Die Folgen sind wirtschaftlich relevant, geringeres Wachstum und eine schlechtere Futterverwertung. Zu Gast ist Frau Diplom-Ingenieurin Nora Durek vom Bio-Institut der HPLV Raumberg-Gumpenstein. Sie leitete das Projekt Ascamin zur Reduktion des Schweinespulwurms in der biologischen Mast und erklärt, warum das Thema so wichtig ist und vor allem, welche Maßnahmen wirklich wirksam sind. Schön, dass du da bist, Nora. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf.
Nora, kannst du uns zu Beginn kurz beschreiben, warum der Spulwurm in der biologischen Tierhaltung ein Thema ist?
Also um das zu verstehen, ist es wichtig, den Lebenszyklus von diesen Parasiten zu kennen. Der sieht wie folgt aus. Die Eier, die infektiösen Eier, werden vom Schwein oral aufgenommen. Dies passiert häufig über Kot, der auf planbefestigten Flächen liegen bleibt. Nachdem die Eier oral aufgenommen wurden, wandert das Ei in den Magen bzw. in den Darm, wo Larven schlüpfen und über die Darmschleimhaut in den Blutstrom einwandern. Mhm. Über den Blutstrom gelangen die Larven dann zur Leber, wo sie sich durch das Lebergewebe durcharbeiten und in weiterer Folge über den Blutstrom zur Lunge gelangen. In der Lunge wird quasi eine Art Hustenreiz ausgelöst, wodurch die Larven hochgehustet und wieder abgeschluckt werden vom Schwein. Dadurch gelangt die Larve in den Magen und wieder in den Darm und entwickelt sich dort zu einem fertigen Spulwurm. Mhm. Der bleibt dann dort. Das heißt, je nachdem, wie viele Eier aufgenommen werden und wie viele Larven diese Wanderung durchmachen, kann man sich dann eben vorstellen, wie viele Würmer eventuell dann tatsächlich im Darm dieses Schweins leben. Mhm. Das können durchaus relativ viele solche Würmer sein und die werden auch ziemlich groß.
Also okay, so ein kannst uns das ein bisschen, was heißt viele und was heißt groß?
Also die Maximalanzahl, die ich während meiner Datenerhebung gefunden habe, waren 70 Würmer in einem Schweinedarm. Mhm. Das kann man sich schon ziemlich voll vorstellen, dieses Boot. Und ein erwachsener Spulwurm kann bis zu 30 Zentimeter groß werden.
Haftet der an der Darmschleimhaut an?
Genau, die sind da schon frei in dem Darm drinnen, aber werden auch nicht einfach ausgespült. Also das heißt, die bleiben da drinnen, im Dünndarm sind die.
Die schwimmen praktisch da drinnen gegen den Strom und werden nicht hinten wieder ausgespült.
Mhm. Genau, so läuft das. Dementsprechend, also die ernähren sich auch vom Nahrungsbrei. Mhm. Dementsprechend, weil du das vorher schon angesprochen hast, kann man sich vorstellen, dass da einfach die Futterverwertung teilweise massiv beeinträchtigt ist. Mhm. Also die wird natürlich, wenn ich den Wurm mitfütter oder mitversorgen muss, dann ist das einfach, muss das Schwein sehr viel mehr fressen, um selbst dann was zu haben von dem Futter.
Natürlich muss man ja bedenken, es sind jetzt einerseits die Spulwürmer im Darm, andererseits habe ich Leberschädigungen, Lungenschädigungen und das wirkt auf den Stoffwechsel des Tieres.
Ganz natürlich. Genau. Also es ist einfach ein Entzündungsgeschehen, wenn man sich die Lebern anschaut, teilweise wie stark die befallen sind. Also das ist natürlich einfach eine enorme Belastung fürs Tier, je nachdem, wie viel Würmer da dann wirklich oder wie viel Larven da wirklich durchwandern. Aber das kann einfach für das Tier nicht schön sein. Also es ist durchaus ein Tierwohlthema, das Ganze.
Mhm. Und ihr seid dann praktisch in eurem Projekt, und das war ja der Ausgangspunkt, auf Betriebe gegangen, wo eine Belastung dokumentiert vorgelegen ist. Und mit diesen Betrieben habt ihr dann gearbeitet. Kannst du uns ein bisschen erklären, was ihr im Projekt gemacht habt?
Ja, genau. Also vielleicht, dass ich vorher noch kurz darauf eingehe, weil es einfach interessant und wichtig ist, warum das gerade in der Biomast ein Thema ist. Also es ist natürlich auch im Konventionellen durchaus ein Problem mit dem Spulwurm da. Also das ist nicht so, dass das nur die biologische Schweinemast betrifft. Aber wie schon erwähnt, es geht einfach darum, dass der Kot in der biologischen Mast häufig auf planbefestigten Flächen liegen bleibt, weil die Haltungssysteme einfach so konzipiert sind. Mhm. Das heißt, ich habe da einfach immer im Gegensatz zu Spalten oder voll perforierten Bodensystemen immer eher die Gefahr, dass ich irgendwo Reservoirs habe, wo dieser Kot liegen bleibt. Was auch noch ganz wichtig zu wissen ist, Frischer Kot, also ganz frisch ausgeschiedener Kot, ist grundsätzlich kein Problem, weil die Eier da noch nicht infektiös sind. Mhm. Sprich, ich brauche eine Mindestdauer von 14 Tagen und einer Mindesttemperatur von 15 Grad, mhm, damit diese Eier infektiös werden. Das ist einfach nur zum Mitnehmen, auch für den Landwirt, dass man jetzt nicht hysterisch wird, wenn irgendwo frischer Kot ist und die Tiere das eventuell aufnehmen. Da geht es wirklich um alten Kot, also der mindestens 2 Wochen irgendwo liegt, oder Reservoirs in irgendwelchen Ecken, wo man vielleicht nicht so schön zum Ausmisten kommt. Das ist eigentlich das wirkliche, das ist die Gefahr und nicht die frische Ausscheidung von dem Schwein. Also einfach, das ist ein bisschen so die gute Nachricht, dass nicht jeder frische Kot gleich ein Problem ist, sondern eher alte Dinge, die irgendwo liegen bleiben.
Jetzt möchte ich die Nobos dazu fragen, betrifft natürlich dann auch die Ausläufe und betrifft auch schweinehaltende Betriebe, die auf die Weide gehen, oder?
Ja, selbstverständlich. Also in erster Linie die Ausläufe, sofern die Schweine sich an diese Ausscheidungsbereiche halten, also quasi Kot und Hahn im Auslauf abgesetzt wird. Ganz zu trennen ist es meistens nicht, weil gewisse Mengen an Ausscheidungen natürlich auch im Innenbereich abgesetzt werden können oder durch das Tier mit hineingetragen werden, genau. Aber natürlich ist die Freilandhaltung auch extrem davon betroffen, sofern ich verwurmte Tiere habe, die ich auf die Weide aufbringe.
Wie lang bleibt dieser Kot infektiös, die Eier infektiös?
Genau, das ist eigentlich das Hauptproblem. Diese Eier sind mehr oder weniger, ich sage jetzt, ewig haltbar. Also das ist wirklich, können bis zu 10 Jahre plus lebendig bleiben und vor allem im feuchten Boden, wo sie nicht austrocknen und auch jetzt auch keine direkte Sonneneinstrahlung oder UV-Strahlung auf das Ei trifft, könnte man, also das kriegt man eigentlich fast nicht mehr weg.
Das ist wie eine Ampferpflanze sozusagen im Grünland, ein Thema bei den Samen, die ja sehr lange
genau, mit dem ist es durchaus vergleichbar, genau.
Und jetzt schauen wir ein bisschen auf das Projekt konkret.
Genau. Also bei uns war es so, wir hatten 20 teilnehmende Betriebe, die sich bereit erklärt haben, bei unserem Projekt mitzuwirken. Wir haben den Status quo, der auf den Betrieben tatsächlich herrscht in Bezug auf Spulwurmbefall, auf einer sehr genauen Basis am Schlachthof erhoben und auch auf den Betrieben Kotproben gesammelt. Sprich, dass man da wirklich ein ganz genaues Bild zeichnen kann, was auf dem Betrieb los ist. War wirklich eine sehr intensive Arbeit. Bei den Schlachtbefunden haben wir das so gemacht, dass wir uns zunächst, also wirklich direkt am Schlachthof, die angelieferten Tiere angeschaut haben in einer Stichprobengröße von 10 Tieren pro Betrieb. Sowohl die Leber angeschaut haben, sprich sind da Milkspots, also diese Bohrgänge, die Larve hinterlässt und die vom Lebergewebe quasi verschlossen werden. Also das sind solche weißen Punkte, die am Lebergewebe sichtbar sind. Die werden eben auch als Milkspots bezeichnet und die sieht man am Schlachtbefund. Die werden übrigens auch rückgemeldet. Also am Schlachtbefund, den jeder Betrieb bekommt vom Schlachthaus, steht immer genau drauf, bei wie vielen Tieren diese Milkspots festgestellt worden
sind. Ganz ein wichtiger Punkt, werden wir später sicher noch darauf zurückkommen. Wenn ich das habe, dann ist Alarmsignal.
Genau. Also das war mal der eine Punkt, den wir uns da genau angeschaut haben, die Milkspots auf den Lebern. Dann allerdings auch die Dünndärme, wo ich vorher schon gesagt habe, da lebt dann der adulte Spulwurm tatsächlich drinnen. Das heißt, wir haben die entnommen aus den Schlachtpräparaten und haben uns das dann angeschaut, wie viele Würmer dann da wirklich drinnen sind. Und zusätzlich auch noch eine Kotprobe entnommen. Sprich, alle Datenpunkte oder alle Punkte, wo man diesen Wurm eben in irgendeiner Form nachweisen kann, haben wir uns einfach wirklich sehr genau angeschaut, um einmal den Status quo zu erheben, was da eigentlich genau los ist.
Im Darm habt ihr euch dann die Würmer ausgezählt gewogen und so weiter und die Kotproben, die ihr gezogen habt, da habt ihr euch die Eier angeschaut?
Genau,
oder?
Die Eierausscheidung. Also das heißt, irgendwo so quasi die logische Konsequenz, wenn ich in einem Darm viele Würmer habe, dann müsste ich ja eigentlich auch in der Kotprobe viele Eier finden, was auch tatsächlich dann so war.
Jetzt habe ich eine wichtige Frage. Wie gut korreliert der Leberbefund mit Würmern im Dünndarmbereich oder mit Eiausscheidungen?
Also tatsächlich haben die Ergebnisse gezeigt, dass da eine hohe Korrelation zu finden ist. Sprich, und das ist das, was du vorher auch schon angesprochen hast, wenn man jetzt regelmäßig vom Schlachthaus rückgemeldet bekommt, dass ich Leberbefall habe, also sprich Milkspots auf den Lebern zu finden sind, dann sollte ich das tunlichst ernst nehmen. Das bedeutet nämlich, dass ich auch im Bestand einen Befall habe. Also das ist tatsächlich so. Und dann sollte ich vorgehen und mir überlegen, ob ich da nicht handeln will. Und das einfach deswegen, weil das natürlich ins Geld geht. Wenn ich Tiere habe, die starken Befall haben, dann sollte ich mir wirklich überlegen, ob ich da nicht handeln will. Also das ist durchaus ernst zu nehmen. Und das Tolle an der Sache ist, dass diese Schlachtbefunde, die kriegt tatsächlich jeder Mensch oder jeder Landwirt, der Schweine liefert. Das heißt, das ist günstig verfügbar und man kriegt das rückgemeldet. Dementsprechend ein tolles Tool, wenn man einfach sich ein Bild machen möchte, ob man ein Problem mit Spulwürmern hat oder nicht.
Gut, wenn ich jetzt, ihr habt ja dann mit diesen 10 Betrieben gearbeitet und was habt ihr alles auf diesen 10 Betrieben euch angeschaut, umgesetzt, gemacht?
Genau, also waren tatsächlich sogar 20 Betriebe, also relativ viele. Wir haben das dann so gemacht, dass wir also Maßnahmenpakete erarbeitet haben, die dann von diesen Betrieben in unterschiedlicher Intention umgesetzt wurden. Also es waren Maßnahmenpakete unterschiedlicher Intention und die Betriebe haben die dann eben umgesetzt. Mhm. Sprich, das stärkste Maßnahmenpaket war so konzipiert, also da ging es um eine Reinigung, eine komplette Reinigung aller Stallflächen, tatsächlich aller Stallflächen, eine Entwurmung, zweimalige Entwurmung aller Tiere plus neue Tiere, die auf den Betrieb kommen, also neu eingestellt werden, auch nochmal zu entwurmen. Also sprich eine extrem starke Reinigung oder ich sage jetzt einfach ein Reduktionspaket auf einem sehr hohen Niveau.
Zwischenfrage,
ja?
Es waren alles reine Mastbetriebe oder waren geschlossene Betriebe auch dabei und ihr habt euch den Mastbereich dort halt auch angeschaut?
Also es waren schon auch geschlossene Betriebe dabei, aber mit Fokus auf die Mast. Also es ist schon so, dass wir uns da wirklich in erster Linie die Mast angeschaut haben, eben deswegen, weil tatsächlich die Mastschweine am ehesten, ich sage jetzt problematisch, von Spulwurmbefall betroffen sind. Das kann man sich so vorstellen, Schweine werden eigentlich in unserem Wirtschaftssystem im Jugendalter geschlachtet. Also die sind ja noch nicht ganz ausgewachsen, wenn man so möchte. Mhm. Und in dieser Phase trifft das Schwein quasi diese erste Infektionswelle am härtesten, weil das Tier einfach noch keine Immunantwort gegen den Spulwurm hat. Die bildet sich langsam und ist auch nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss, aber eine Sau, eine Zuchtsau, die ich einfach für mehrere Jahre auf meinem Betrieb habe, die hat schon eine gewisse Abwehr gegen diesen Spulwurm entwickelt und die fehlt einfach einem Mastschwein, das im Alter von, ich sage jetzt 7 Monaten ungefähr geschlachtet wird, das fehlt da noch. Das heißt, da habe ich diese erste Infektionswelle, die trifft das Schwein einfach viel mehr. Ich habe einen extremen Mehraufwand Futter, wenn ich eine hohe Infektionslast habe und dementsprechend ist das einfach ein Thema, was jetzt wirtschaftlich einfach in der Mast am wichtigsten oder am schwersten wiegt.
Okay, kann man aber schon so zusammenfassen, viele Infektionen kommen vom Zuchtzaunbetrieb über die Ferkel herein in den Betrieb oder möglicherweise?
Das kann sehr gut sein. Man kann sich das auch so vorstellen, es ist einfach möglich, dass sich ein Ferkel bereits an der Sau infiziert im Abferkelbereich. Also vor allem Menschen, die selber Abferkelbereich zu Hause haben, die wissen, wie das ausschaut. Da ist dann teilweise eine gewisse Verschmutzung, eventuell in der Bucht, einfach rund um die Geburt kann das passieren, dass das da einfach ein bisschen, also dass die Tiere einfach mehr verschmutzt sind als vielleicht sonst irgendwo, dass sie manche Betriebe die Sauen auch noch nicht waschen, bevor sie sie einstallen. Das heißt, da kommt dann schon eine gewisse Last aus dem Wartestall mit. Das ist nicht überall so, aber kann durchaus sein. Und die Ferkel infizieren sich dann quasi eigentlich ohne jeglichen Immunschutz an der Sau, oft übers Gesäuge oder sonst irgendwo im Abferkelstall und bringen das dann quasi mit in die Mast.
Okay. Ihr habt es beim stärksten Paket also so gearbeitet, ihr habt gereinigt gründlichst und ihr habt Einstellprophylaxe gemacht, oder?
Genau.
Entwurmt.
Genau. Und die Reinigung ist tatsächlich auch so zu verstehen, also diese Landwirtinnen, die da mitgemacht haben bei dem Projekt, die haben sich ins Zeug gelegt, die haben wirklich eine unglaubliche Arbeit geleistet, haben wirklich komplett alles gewaschen, eben in dem Fall auch die Liegeflächen, die teilweise ja auch sauber und trocken sind und für das menschliche Auge jetzt eigentlich nicht verschmutzt ausschauen, weil die Tiere sich ja durchaus dran halten an diese Funktionsbereiche, auch die teilweise wirklich, also nicht teilweise, sondern die wurden mit Hochdruck, mit Wasser und Hochdruck wurden die gereinigt. Und das ist wirklich, also das war wirklich, das ist viel Arbeit gewesen und das wurde gut umgesetzt. Und muss ich mich auch noch bedanken bei den entsprechenden Teilnehmerinnen, weil das war wirklich, also viel Arbeit plus eben eine chemische Entwurmung natürlich, die, um die Würmer loszuwerden, auch nicht, das kann man nicht aussparen, das muss man so machen. Und dann einfach auch noch zusätzlich neu eingestellte Ferkel wurden auch noch entwurmt. Das heißt, quasi wirklich zu schauen, absolut jedes Eckerl zu reinigen und jedes Risiko auszuschalten. Also das war das Maßnahmenpaket 1.
Genau. Ja, du hast vorher gesagt, damit ich das auch noch abkläre, es wurde gereinigt. Habt ihr auch biotaugliche Desinfektionsmittel oder so verwendet? Macht das überhaupt Sinn? Wie widerständig sind diese Larven und Eier gegen Desinfektionsmittel?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist so, dass tatsächlich jetzt biotaugliche Desinfektionsmittel in dem Sinne nicht sinnvoll sind auszubringen. Die sind durchaus, also wenn man mit PR-Essigsäure etc. arbeitet, ist das natürlich nicht schlecht, weil ich andere Keime aus der Stallumwelt reduziere oder entferne. Aber tatsächlich dem Parasitenei ist das wurscht. Es ist leider wirklich so. Also das ist kein Bakterium oder kein Virus. Das ist ein Parasitenei. Das ist ein anderes.
Sehr widerstandsfähig.
Es ist ein sehr widerstandsfähiges Ei mit mehreren Schalen, Schichten. Das heißt, das ist eigentlich, also da brauche ich ein Biozid, um das zu töten. Und das ist im Bio grundsätzlich nicht erlaubt.
Okay.
Dementsprechend ist eigentlich wirklich das, was wir eben auch ausprobieren wollten, das einzig Sinnvolle, diese Eier mechanisch zu entfernen aus der Stallumwelt. Und das eben mit Wasser, mit Hochdruck. Genau.
Das zweite Paket, das nicht ganz so streng war, das ihr auf manchen Betrieben eingesetzt habt, was hat das umfasst?
Genau, also wir haben das dann, ich sage jetzt aus statistischen Gründen, mussten wir das dann einfach so gliedern, dass man sagt, die Personen, die das alles ausgeführt haben, inklusive der Reinigung der Stahlflächen und der Liegeflächen, das ist die stärkste Maßnahme. Die zweite Maßnahme war dann im Prinzip die Umsetzung sämtlicher Maßnahmen, aber ohne die Nassreinigung der Liegeflächen. Genau. Und für Betriebe, die eben nur Teile dieser Maßnahmen umgesetzt haben oder manche halt auch nicht, das war dann quasi die dritte
Gruppe.
Genau. Also so wurde das eingeteilt, dass man das eben dann auch schön auswerten kann und eben Ergebnisse sich.
Jetzt sind wir schon bei den Ergebnissen. Was kannst du aus dem Projekt jetzt ableiten? Wie haben sich die drei Gruppen unterschieden einmal?
Also grundsätzlich ist es so, dass die stärkste Maßnahmenvariante, also diese Variante 1, da sieht man tatsächlich, dass das besser wurde. Also das heißt, es wurde eine Reduktion der Spulwürmer im Darm auf jeden Fall festgestellt. Das ist einfach aus dem Grund ein wichtiges Ergebnis, wenn man sich vorstellen muss, je mehr Eier, also je mehr Spulwürmer ich im Darm, je mehr geschlechtsreife Spulwürmer ich im Darm von so einem Schwein habe, umso mehr Eier werden ja dann wieder auch über den Kot ausgeschieden und somit habe ich einfach immer mehr Gefahr einer massiven Reinfektion im Bestand. Sprich, die Reduktion von diesen Spulwürmern im Darm der Schweine ist schon mal ein wichtiger Schritt, um das quasi ein bisschen zu entschärfen. Also da sieht man auf jeden Fall, dass einfach diese Maßnahmenvariante 1 im Gegensatz zu diesen anderen zwei Maßnahmenpaketen wirklich eine Wirkung zeigt. Das auf jeden Fall konnten wir feststellen.
Und ein wichtiges Ergebnis bei euch war ja auch, eben das haben wir eh schon angesprochen, dass sozusagen der Leberbefund mit der Belastung im Darm und mit den anderen Ausscheidungen zum Beispiel über den Kot sehr stark korreliert. Das ist ja auch ein wichtiges Ergebnis.
Genau, das ist auch in meinen Augen wirklich etwas, was ich gern in die Praxis transportieren möchte, dass man das einfach nicht ignoriert oder sagt, naja, weiß ich nicht, da ist jetzt ein Schlachthoftierarzt, der befundet das irgendwie anders. Also da wurden Korrelationen gerechnet und das ist da, das stimmt. Das stimmt überein und das muss man ernst nehmen, weil das erfindet niemand, das ist wirklich da und da findet man Korrelationen, wenn man sich das genau anschaut und das haben wir getan.
Nora, jetzt ist es so, ein Betrieb bekommt so einen Befund und erkennt, er hat ein Problem. Er kommt zu dir und fragt dich, was soll ich tun? Was würde die Nora antworten und wie geht man es an strategisch als Mastbetrieb?
Also ich würde auf jeden Fall, wie in diesem Maßnahmenpaket 1, eine gründliche Reinigung anstreben, weil ich davon ausgehen muss, dass meine Stallumwelt massiv mit diesen Eiern verschmutzt ist. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Also das ist eine wirklich wichtige Maßnahme.
Immer wieder oder einmal morgen also, und dann nicht mehr, oder?
Ich sage jetzt einmal, grundsätzlich ist auch in der Schweinehaltung eine regelmäßige und gute Hygiene unumstößlich. Das heißt, so oft es geht, gehört eigentlich gewaschen und gereinigt. Ich würde jetzt sagen, am Anfang, wenn ich dieses Problem hart anpacken will, dann sollte ich tatsächlich am Anfang gründlicher reinigen und ich tue mir jetzt schwer zu sagen, das dann wieder bleiben zu lassen. Also man sollte da schon konsequent bleiben, auch was andere Erreger angeht. So würde ich das einmal formulieren. Aber auf jeden Fall einmal am Anfang zu schauen, vor allem die Liegeflächen auch zu reinigen.
Also das heißt, ich reinige genau. Und ich behandle meine vorhandenen Tiere genau. Gleichzeitig und jetzt da die Behandlung wirkt ja nicht von heute auf morgen schon, dass nichts mehr ausgeschieden wird, oder?
Genau,
wie geht es im Zeitablauf?
Genau. Also im Projekt haben wir das so angestrebt, dass die Tiere 2 bis 3 Tage nach der Verfütterung oder der Behandlung mit einem antiparasitär wirksamen Arzneimittel, dass man dann anfängt zu säubern. Also quasi, dass die Tiere keine Eier mehr ausscheiden, wenn ich dann anfange zu waschen. Also das war halt schon wichtig, dass man da ein bisschen Pause dazwischen lässt oder das einfach anpasst.
Einige Tage, 2 bis 3 Tage hast du gesagt.
2 bis 3 Tage nach der Verabreichung von diesem Arzneimittel wurde dann empfohlen, dass die Landwirte eben zu reinigen beginnen. Das ist einmal wichtig. Sinnvoll ist natürlich auch, nach 6 Wochen eine erneute Wiederholung von der Verabreichung des Arzneimittels, also dass man das einfach noch einmal macht, also noch ein Durchgang.
Und falls wieder Reinigung dazulegen?
Das in dem Fall haben wir nicht gemacht, weil es einfach wirklich ein irrsinniger Aufwand ist. Mhm. Also das heißt, da geht es einfach darum, falls irgendwo noch was war, falls die Tiere noch irgendwas in sich tragen, also 6 Wochen ist dieser Zeitrahmen, den der Parasit braucht, um die entsprechende Entwicklung abzuschließen. Das heißt, deswegen nach 6 Wochen die Wiederholung mit dem Arzneimittel. Mhm. Genau. Was allerdings auch ganz, ganz wichtig ist, ist die Entwurmung von frisch zugekauften Ferkeln. Mhm. Also da würde ich sagen, das ist wirklich auch das, was dann längerfristig gesehen absolut Sinn macht, dass man sich überlegt, wo kriege ich das überhaupt her? Eventuell kann es ja sein, dass ich meine Ferkel bereits infiziert zu mir auf den Betrieb komme. Mhm. Und ich sage mal, da einen klaren Schnitt zu machen, damit ich zumindest davon ausgehen kann, dass die Ferkel dann sauber sind, wenn ich sie in meine Buchten einstall. Also das wäre in meinen Augen wirklich ein ganz wesentlicher Schritt.
Das heißt, es wäre vielleicht auch günstig, Quarantänebuchten zu haben, wo die frischen Ferkel kommen. Dort werden sie behandelt bei mir am Betrieb. Diese Boxen werden dann sehr reingehalten, nachdem sie wieder ausgestallt werden und in die Masteinheit hinüberkommen. Kommen erst die nächsten wieder irgendwann einmal.
Genau, das wäre eigentlich wirklich der Traum. Also das wäre das perfekte Szenario, dass man Tiere, die auf den Betrieb kommen, irgendwo mal in einer Quarantänebucht hält, dort entwurmt. Das muss ja gar nicht lang sein. Es geht einfach darum, dass man sich nichts mehr in die Mastbuchten dann mit reinzieht, sage ich einmal, das wäre eigentlich optimal. Und was zwar im Bio nicht oft gemacht wird, was aber natürlich Sinn hätte, wäre so ein sauberes Rein-Raus-System. Mhm. Das geht oft nicht und das ist mir auch bewusst. Ich sage es nur einfach trotzdem der Vollständigkeit dazu. Natürlich saubere Ferkel in eine Bucht, fertige Mastschweine aus der Bucht, Mastbucht waschen und dann der nächste Durchgang. Mhm. Ich denke, das ist klarerweise das Sauberste. Das ist nicht immer möglich, aber es wäre theoretisch die beste Möglichkeit.
Und dann kommt natürlich auch die Kommunikation hin zum Ferkelproduzenten, oder?
Ganz genau.
Der Zuchtzaunbetrieb, von dem ich meine Ferkel beziehe, oder meine Zuchtzauneinheit, wenn ich ein geschlossener Betrieb bin, dass ich mir das anschaue. Und was kannst du da für Tipps geben?
Also das ist auch wirklich einer der ganz wesentlichen Punkte, die wir uns da aus dem Projekt eigentlich mitnehmen konnten. Was ich da erlebt habe oder wie ich das formulieren würde, ist, oft sind die Zuchtsauenhalter bzw. die Ferkelproduzenten durchaus motiviert und machen nach bestem Wissen und Gewissen, was sie denken, was sie müssen, um parasitenfreie Schweine zu garantieren. Das Problem ist, wir haben über den Lebenszyklus von diesen Parasiten geredet, das ist durchaus komplex. Und es ist dann oft einfach genau, was gemacht wird, nämlich Oft werden die Zuchtsauen vorm Einstallen in die Buchten, in die Abferkelbuchten entwurmt. Das ist aber leider zu wenig, beziehungsweise nicht der korrekte Ansatz, weil ich damit zwar die Würmer abtöte, die vielleicht in dieser Zuchtsau sind, aber ich gar nicht weiß, ob die Zuchtsau auf dem Körper irgendwo Eier hat oder vielleicht, wenn ich meine Abferkelbuchten nicht regelmäßig wasche, das wäre wichtiger. Mhm. Also das wäre einfach wirklich wichtiger, um auszuschließen, dass ich dann Ferkel verkaufe, die sich irgendwo infizieren. Also das ist, ich weiß, es ist Usus, aber es ist einfach oft nicht der richtige Weg oder zumindest nicht der Weg, der mir zumindest in einer hohen Wahrscheinlichkeit Ferkel garantiert, die eben wurmfrei sind. Dementsprechend ist meine Ansicht oder meine Empfehlung, wirklich klare Worte mit seinem Ferkelproduzenten zu sprechen und sich das einfach auszureden. Nicht, weil irgendjemand was macht aus bösen Absichten, sondern da geht es einfach darum, dass man sich das klar ausspricht. Und ich denke, das funktioniert auch ganz gut. Das hat sich auch gezeigt. Also wir hatten da tatsächlich Betriebe dabei, die das einfach wirklich mit ihren Ferkelproduzenten sich ausgeredet haben. Mhm. Und das ist das Effizienteste. Und auch da, wo ich sagen kann, wenn ich Ferkel entwurm, brauche ich viel weniger Arzneimittel, als wenn ich irgendwann einmal später meine Mastschweine entwurm. Da brauche ich einfach viel mehr Menge. Das ist natürlich irgendwo dann auch, man muss sich das auch so vorstellen, der Biobetrieb bringt ja seinen Mist dann auf die Felder aus. Das heißt, dass auch im Mist ist ein gewisser Anteil noch von diesen antiparasitär wirksamen Arzneimitteln drinnen. Das möchte man vermeiden. Das heißt, je weniger man da braucht, umso weniger umweltbelastend ist das Ganze. Und das ist schon ein Punkt, wo ich sage, da macht es Sinn, sich das genau anzuschauen, das auch mit dem Ferkelproduzenten zu besprechen und sich da einfach ein System auszumachen, wo ich sage, ich bin so sauber wie möglich und ich brauche aber auch so wenig wie möglich von diesen Arzneimitteln.
Wenn ich jetzt auf den Ferkelproduzentenseite noch einmal schaue, ich habe eine Zuchtsau oder ich habe mehrere Zuchtsauen, die jetzt zur Abferkelung anstehen und ich als Laie würde jetzt sagen, einige Tage vor dem Abferkeln mache ich eine Entwurmung, oder? Noch in ihrem Wartestallbereich. Dann kommen sie in den Abferkelbereich, der ist komplett sauber. Dann kommen die Ferkel zur Welt, die Zuchtsauen scheiden hoffentlich wenig infektiöse Eier aus und dann möglicherweise setze ich ein Antiparasitikum dann noch bei den Ferkeln ein, bevor ich sie auf den Mastbetrieb gehe.
Ja, also ich denke, dass mit den Ferkeln, dass man die entwurmt, bevor man sie verkauft, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den ich auf jeden Fall so umsetzen würde. Auch man kann natürlich die Zuchtsauen auch entwurmen, das macht durchaus auch Sinn. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass das Waschen der Zuchtsauen auch ein sehr wichtiger Punkt ist, nicht nur was den parasitären Druck angeht, sondern grundsätzlich, weil man sich das einfach sehr plakativ so vorstellen muss, dass Zuchtsauen ja eigentlich mehr oder weniger ein Quartal lang in einem Wartestall stehen, da einfach oft sehr, sehr wenig Arbeitsinput, das ist auch nicht viel notwendig, sage ich jetzt einmal, die stehen da, die sind trächtig und dann werden sie umgestallt, aber da kann sich natürlich schon noch einiges an Dreck bilden auf der Sau, das kann einfach passieren und dementsprechend finde ich das schon wichtig, wenn man eine Sau von dem Wartebereich in den Geburtenkomplex umstallt sozusagen, dass man die einfach dazwischen wäscht. Das geht nicht immer und überall, aber das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
In eurem Projekt hat es Ergebnisse gegeben, wo du überrascht warst davon, dass gewisse Bereiche, an die man vielleicht auch gar nicht denkt, Hotspots sind?
Also ich würde das auf jeden Fall so formulieren, dass tatsächlich für mich eine doch große Überraschung war, dass auch Bereiche, die optisch jetzt fürs Auge sauber ausschauen, weil die Schweine einfach keine Mistplätze im Innenbereich zum Beispiel anlegen und gerade die Liegeflächen mehr oder weniger ohne Verschmutzungen oder offensichtliche Verschmutzungen bleiben, tatsächlich die Reinigung von genau diesen Bereichen, nämlich die Nassreinigung, dann einen Unterschied gibt. Also das heißt, nur weil das Auge nicht sieht, dass da irgendwelche Kotverschmutzungen sind, fürchte ich trotzdem, dass die Tiere da einfach am Körper, an den Klauen, über die Einstreue da doch einiges mit eintragen, wo dann einfach eine Reinfektion stattfindet. Das auf jeden Fall. Was ich auch interessant finde, weil mir das durchaus auch aufgefallen ist, also auch wenn die Stallungen sehr, sehr gründlich gereinigt worden sind, es gibt so Schwachstellen, Das kennen die Landwirtinnen bestimmt, das sind so Lamellenvorhänge, die oft zum Beispiel vor Ausläufen, also als Zugluftschutz und auch bei Liegebuchten, also bei Liegeboxen oft irgendwie so als ja, Isolation, sagen wir mal so, hängen. Ich befürchte, dass das eine Reinfektionsquelle ist, die unterschätzt wird. Das sieht man sehr oft, dass die einfach kotverkrustet sind, weil die Tiere da einfach pausenlos ein- und ausgehen. Der Kot ist eingekrustet, der ist alt, das heißt, es wäre genau dieser alte Kot, der dann auch tatsächlich infektiöse Eier beinhalten kann. Das ist irrsinnig schwierig zu waschen, weil man sich das so vorstellen kann, wenn ich da mit dem Hochdruckreiniger dagegen halte, dann bewegt sich das von mir weg. Das heißt, ich müsste es eigentlich abmontieren oder im blödesten Fall halt auch mal tauschen, wenn ich einen hohen Infektionsdruck habe, dass man das vielleicht investiert und das neu macht. Aber das sind einfach genau solche Dinge,
Da
braucht man, ja, aber natürlich auch ein sehr scharfes Auge, und das passiert einfach, wenn man sich sehr, sehr intensiv mit einem Thema beschäftigt, dass einem sowas auffällt. Also kommt dann sozusagen mit bei solchen Arbeiten.
Wichtig ist auch, dass das Waschwasser rasch abfließt oder nicht irgendwie davor stehen bleibt.
Gut, dass du das ansprichst, weil das ist genauso ein Thema. Also das hat wahrscheinlich jede Landwirtin schon mal beobachtet, wenn man ein Abteil säubert und irgendwo Wasser irgendwo nur in die andere Bucht drüber fließt, das Erste, was die Tiere machen, ist das Auflecken. Und das ist genau das Thema, weil ich muss mir sicher sein, dass das Abwasser, wo diese Eier drinnen sind, abfließt. Und zwar so, dass ich nicht die nachkommenden Tiere, die dann natürlich, weil Schweine sind, da am Boden herumschlecken und dann quasi die Eier erst recht wieder aufnehmen. Also das heißt, alles, was verschmutztes Wasser ist, was mir irgendwo im Auslauf oder auch im Innenbereich steht, das muss ablaufen können, weil ansonsten ist eigentlich diese Reinfektion schon wieder vorprogrammiert.
Gut. Wenn man sich informieren will zum Forschungsprojekt oder zu Umsetzungsmaßnahmen, wer hilft einem? Wo kann man sich hinwenden?
Also es ist auf jeden Fall der Forschungsbericht schon online, der ist frei zugänglich, und jeder Mensch, der das interessant findet, kann sich den zum Beispiel über die DAFNE runterladen und anschauen.
Wir werden das auch verlinken.
Genau. Also es ist auch dann beim Podcast alle möglichen Informationen, also da wird das dann auch dabei sein. Das heißt, man kann sich das gleich im Anschluss runterladen. Man kann sich natürlich auch gerne direkt persönlich an mich wenden. Meine Informationen, meine Daten sind ja auch zu finden. Genau. Also wer da Informationen haben möchte oder sich einfach genauer informieren möchte, das ist alles im Internet auf unserer Homepage, überhaupt kein Problem.
Natürlich möchten wir uns auch bedanken bei all jenen Betrieben, die bei dir so zugearbeitet haben im Projekt und mitgemacht haben. Sie haben sehr viel Arbeit auf sich genommen, sie haben viel gelernt gemeinsam. Ich glaube, das ist ja auch sehr fruchtbar, oder dieser Austausch.
Also auf jeden Fall, das muss ich auch noch mal unterstreichen. Also ohne Projektbetreiber gibt es kein Projekt. Also das heißt, die haben da wirklich Unbeschreibliches geleistet, und da muss man sich auf jeden Fall, also möchte ich mich auch noch mal ganz aufrichtig bei den teilnehmenden Betriebsleiterinnen bedanken, weil das war eine schöne Zusammenarbeit mit wirklich vielen schönen Outputs und hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und
bringt uns auch weiter.
Auf jeden Fall.
Ich wünsche dir für deine weitere Arbeit alles Gute. Danke, dass du uns mitgenommen hast in ein tiergesundheitliches Thema, in ein Parasitenthema, das sehr wichtig ist im Biobereich. Und wir hoffen, dass wir dazu beitragen können, diese Situation auch zu entschärfen. Und ich glaube, das gelingt dir auch sehr gut. Alles Gute für deine weitere Arbeit, und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Bitte teilen Sie unseren Podcast Agrarseins Wissen Kompakt, der HBLFA Raumberg-Gumpenstein. Raumberg-Gumpenstein.